Sein Buch heißt Gelassenheit für Eilige. Ein scheinbares Paradoxon, was sich darum dreht, wie gehe ich denn mit Stress und mit den Dingen, die das Leben mir vor die Füße wirft, geschickter um. Und ich freue mich, dass er heute hier ist, denn er prognostiziert, Stress senken und innere Ruhe findest du in 10 Minuten mit der Technik, die ich erfunden habe oder entwickelt habe. Ich freue mich, dass ich im Gespräch ihn heute näher kennenlernen darf und interviewen darf, Professor Martin Niels Däfler. Und damit herzlich willkommen im Podcast Happy Erfolgreich in einer neuen Folge. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, und denk schon jetzt dran, wenn dir die Folge gefällt, lass uns ein Like, abonnier den Kanal. Und ich freue mich, wenn du hier in den weiteren Folgen auch dabei bist. Aber jetzt lass dich nicht länger auf die Folter spannen, denn happy erfolgreich mit Leichtigkeit erfolgreicher im Leben, da passt es so hervorragend rein. Gelassenheit für Eilige ist ein spannender Buchtitel. Lieber Martin, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
Ja, klasse. Wenn ich mit dir im Podcast sein darf, dann kann man ja auf einer Skala von 0 bis 10 ganz weit oben sein. Nein, ernsthaft, alles gut. Die Sonne scheint in Aschaffenburg. Das Wochenende liegt vor uns heute, wo wir aufzeichnen. Großteil der Arbeit ist auch getan. Also alles fein.
Tatsächlich haben wir nur einen Tag Delay zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung. Samstags kommt der Podcast raus. Also er wird heute noch geschnitten und kommt brandaktuell in die Öffentlichkeit.
Klasse.
Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du denn bist? Weil ich habe dich mit Professor vorgestellt, was ja journalistisch nicht so ganz sauber ist. Man würde ja eigentlich nur Martin Däfler sagen. Aber du hast ein spannendes Feld zwischen verschiedenen Hüten, die du immer wieder auf- und abziehst.
Ja, das habe ich tatsächlich. Ich will mich kurz fassen. Ja, ich bin hauptamtlicher Professor an der FOM-Hochschule in Frankfurt am Main. Das schon seit 15 Jahren. Ich lehre dort so Fächer wie psychologische Gesprächsführung, Zeit- und Selbstmanagement und ja, viele Fächer, die mit Kommunikation zu tun haben. Das ist allerdings nur ein Standbein. Das zweite, und das schon seit fast 30 Jahren, habe ich begonnen, während meiner Promotion als Speaker und Trainer zu arbeiten in der Selbstständigkeit. Wie könnte es auch anders sein, mit dem Schwerpunkt Stress, Resilienz, Umgang mit Veränderungen, Selbstmanagement. Ja, und zwischen diesen beiden Berufen, Jobs, Aufgaben bleibt natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber trotzdem, wenn sie denn da ist, schreibe ich gerne Bücher. Das hier jetzt, Gelassenheit für Eilige im Gabal Verlag, ist schon Nummer 22. Ja, und privat, wenn ich das auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen darf, bin ich glücklich in zweiter Ehe verheiratet, habe einen dreijährigen Paul zu Hause, der uns auf Trab hält. Meine 86-jährige Mutter wohnt bei uns hier im Haus mit dabei, ist pflegebedürftig, da bin ich auch noch im Einsatz. Also Patrick, mir wird nicht langweilig.
Dir scheint tatsächlich nicht langweilig zu werden. Umso mehr ist die Frage, wie schaffst du es, dass du so gelassen bleibst, wie du hier rüberkommst? Weil du machst nicht den Eindruck, als wenn du overloaded bist. Und tatsächlich, das, was du aufgezählt hast, würde bei vielen im Rucksack dazu führen, dass sie sich gestresst fühlen, glaube ich.
Ja, ist eine Frage, die mir natürlich oft gestellt wird, zurecht gestellt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich kleinen Butterstatus hätte, ne? Dass ich immer so total ausgeglichen wäre. Auch ich habe meine Trigger-Themen, auch ich habe Phasen, wo mir es vielleicht nicht so gut geht oder wo die Zündschnur kürzer ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon mal von mir behaupten, sonst sollte ich dazu wohl auch kein Buch schreiben, dass ich schon ein gelassener Mensch bin. Das sind verschiedene Komponenten. Ich denke, wir werden jetzt auch gleich da nochmal im Detail drauf eingehen. Das sind ja auch Thema meines Buches, die da mit reinspielen. An erster Stelle, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, sich klarzumachen, Basis für Stressanfälligkeit oder eben halt auch Gelassenheit ist einfach, wie zufrieden bin ich denn generell mit meinem Leben im Großen und Ganzen? Und das ist einfach auch keine allzu neue Erkenntnis. Klingt vielleicht auch trivial, aber Menschen, die unter dem Strich sagen können, hey, bei mir im Leben läuft es in wesentlichen Bereichen einigermaßen rund, die können halt auch mehr aushalten, die sind auch vielleicht von ihrer Art her einfach ja, zupackender, sie haben natürlich auch Probleme, aber sie bezeichnen es vielleicht gar nicht mal so sehr als Problem, sondern das ist halt eine Aufgabe, die ihnen das Leben stellt. Ja, und ich sagte, das ist ein Cocktail oder ein Blumenstrauß, egal welche Metapher du verwenden willst, die dazu beiträgt, gelassen zu sein. In meinem Fall ist es sicherlich auch ein gerüttelt Maß an Selbstorganisation. Ich bin also absoluter Freak, so zeitmanagementmäßig. Allerdings nicht, sage ich mal, um jetzt noch schnell im Hamsterrad zu rennen, sondern um Freiräume zu schaffen, ja, um auch einmal am Mittwochnachmittag mit Paul auf den Spielplatz zu gehen oder sich im Sommer vielleicht vormittags mal aufs Rad zu setzen und mal eine Stunde hier durch den Spessart zu gurken, um sich also etwas auch gönnen zu können.
Ist diese Struktur denn wichtig, um weniger Stress zu haben, von der du gerade gesprochen hast? Würde es anderen ja auch helfen?
Nein, also ich glaube, und das ist auch ein wesentlicher Gedanke meines Buches, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, um Stress zu reduzieren bzw. gelassen zu werden. Für den einen mag es, wie bei mir jetzt eben, so sein, dass du dich gut organisierst. Ich habe viel mit Checklisten und Formularen auch im Privatleben, also da bin ich total strukturiert. Ein anderer bekäme das komplette Grausen, würde sagen, es würde mich einengen oder das nimmt mir doch jegliche Flexibilität. Und ja gut, das sind wir eigentlich auch schon beim wesentlichen Gedanken eben meines Buches, dieses Gelassenheit für Eilige. Da habe ich 22 Prinzipien der Gelassenheit herausgearbeitet. Und ich sage einfach mal, für den einen ist Prinzip 1, 3, 11 und 17 relevant. Alle anderen sagen, da kann ich nichts mit anfangen. Und für den anderen sind es wieder völlig andere. Das heißt, jeder muss sich so individuell zusammenstellen, was denn so für ihn oder für sie das beste Anti-Stress-Programm ist.
Finde ich total spannend, aber ehe wir in die Methoden reingehen, würde ich dich vorher fragen, wie entsteht denn Stress und warum empfinden wir Stress?
Ja. Also, wenn du 10 Leute fragst, oder auch genau diese Frage stellst, dann kriegst du mit Sicherheit 17 verschiedene Antworten. Ich tue das gerne auch in meinen Workshops, in meinen Seminaren, verteile ich am Anfang so Kärtchen, da steht Postkartenformate, da steht vorne drauf, was stresst mich und auf der Rückseite, was tue ich zur Entspannung. Ja, und dann sammeln wir das ein, mischen das und dann tragen wir das mal vor. Und dann gibt es viele Antworten, zu viel zu tun, zu wenig Zeit, Vielzahl an Verpflichtungen, Konflikte und so weiter, die immer wieder kommen. Dann gibt es sehr einzigartige. Und wenn du versuchst, mal so eine Gemeinsamkeit herauszuarbeiten, letztendlich ist es ja eine Art von Definition, die wir jetzt hier erstmal liefern wollen am Anfang, ist es immer dieser Kontrollverlust. Kontrollverlust, das ist so das vereinende Merkmal, was alle Stressoren kennzeichnet. Es ist immer ja dieser Abgleich, also da ist etwas in meinem Leben, was nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Ja, um es mal etwas pauschal zu sagen. Und jetzt, das ist ein Prozess, der ganz unbewusst abläuft, vergleichen wir immer mit dem, was kann ich denn dagegen tun? Habe ich denn ausreichend Ressourcen, Möglichkeiten, Kompetenzen, Maßnahmen, wie auch immer, um diese, ich sage jetzt mal neutral, Herausforderungen zu bewältigen? Ist das der Fall, sage ich vielleicht, oh, ärgerlich, aber was soll's, mache ich es halt, ja. Nicht wirklich Stress, vielleicht eine kurze temporäre Belastung, aber das war's. Erst in dem Moment, wo ich merke, hey, das, was ich kann oder was mir zur Verfügung steht, reicht nicht aus, um diese Task, diese Aufgabe zu erledigen. Ich habe also nicht die Kontrolle über die Situation. Dann entsteht Stress. Oder noch etwas vereinfachter ausgedrückt, Stress ist immer die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ja? Wenn
Also
so
kannst
wie
du ein
Leben
Beispiel
will.
festmachen, an einem ganz praktischen Beispiel vielleicht aus deinem Leben?
Ja, aus unser aller Leben. Wir stehen im Stau auf der Autobahn und du wünschst dir jetzt eigentlich bei deinen Lieben zu Hause zu sein, gemeinsam Abendessen einzunehmen. Das ist dein Wunsch. Und die Wirklichkeit, du stehst hier im Stau und kommst keinen Meter voran, ist eine Lücke dazwischen. Dann ist das Stress. Ja, oder egal auch, das kann natürlich auch was mit Erwartungen zu tun haben. Ja, Erwartungen an bestimmte Situationen, die wir haben, kann aber natürlich auch retrospektiv sein in der Beurteilung. Da war etwas, was ganz anders gelaufen ist, als ich das gerne gehabt hätte. Dann ist das eben dieser retrospektive Stress. Also immer dieses Auseinanderklaffen zwischen dem, was ist und was sein sollte. Eckhart Tolle hat es mal so schön formuliert. Ich kann es leider jetzt hier erstmal nur, ich werde es erstmal im englischen Original wiedergeben. If you are here and want to be there. Ja, das ist Stress. Also du bist hier, du möchtest eigentlich gerne woanders sein. Ja, also immer diese Divergenz.
Verstehe ich dann richtig, dass wenn ich als, bleiben wir in unserem Beispiel Papa, für Mamis trifft das genauso zu, jetzt Stress habe, wo ich mit dem Kind doch eigentlich auf dem Spielplatz bin. Und das ist ja was sehr Praktisches, was viele Menschen spüren. Das Kind schreit hier, die andere Mama will hier irgendwas von mir, irgendwie geht's Telefon noch. Dann macht es mir nur dann Stress, wenn ich eigentlich gerade was anderes machen möchte. Wenn ich mich in dieser Rolle wohlfühle, habe ich keinen Stress.
Genau. Also wenn du jetzt, sag ich mal, in der Situation auf dem Spielplatz bist und willst jetzt eben mit Sohn oder Töchterlein da jetzt eine unbeschwerte Stunde verbringen und dann eben kriegst du dauernd bling, bling, bling irgendwelche Nachrichten, vielleicht von der Arbeit oder so irgendwas und du denkst, oh Gott, bist dann mental schon wieder da, ach, das wartet jetzt auf mich und einen dringenden Rückruf und so weiter und du kannst eben nicht im Augenblick sein und dich ungestört jetzt auf dein Töchterchen oder deinen Sohn konzentrieren, dann hast du eben auch den Stress, ja. Und das ist natürlich dann auch gleichzeitig wiederum ein Lösungsansatz, der da liegt. Ne? Dem Bewerten, ja, zum einen, was steht mir an Ressourcen zur Verfügung und zum anderen auch ein Bewerten der Bedrohung. Und ja, insofern, Stress ist ja ein urzeitliches Muster. Ja? Wir müssen uns ja klar machen, Stress ist per se was zutiefst Positives. Ja? Wieso kommt es denn eigentlich zu Stress? Es ist ein Überlebensprogramm, ja? Was von Mutter Natur ganz klug aus gedacht war. Eben unsere Vorfahren, die vor 127.823 Jahren durch die Prärie stapften, ja, die kamen Sonnenuntergang, vielleicht in so einen Tümpel mit Schilf außenrum und ja, da hat Typ A ja gesagt, boah, Mensch, tolle Stimmung hier, jetzt mache ich mir eine Flasche Barolo auf und genieße das hier. Und hat sich überhaupt nicht fokussiert auf potenzielle Gefahren, die hier sind, ja. Und auf einmal ist so eine hungrige Säbelzahnkatze aus dem Schilf rausgesprungen, hat unseren Vorfahren zum Abendessen vertilgt. Der ist ja aus dem Genpool ausgeschieden, ja. Der konnte seine Gene nicht weitergeben. Und Typ B im gleichen Szenario ist hingekommen, aber der war erstmal on alert. Der hat erstmal geguckt, oh, wo sind denn hier potenzielle Gefahren? Schilf weiß man ja nie, ob da vielleicht ein gefährliches Tier drin ist. Wo ist der nächste Baum, auf den ich klettern kann? Und kam dann tatsächlich eben das Wollnashorn hier angetrampelt, dann setzte dieses Stressprogramm ein und hat uns schnell überlebensfähig gemacht. Nämlich sofort waren alle Systeme aktiv, ja, die wir brauchen für diese Fight-or-Flight-Reaktion. Daher kommt das. Und das Problem, Patrick, das wir heute haben und das uns vielfach gar nicht bewusst ist, es gibt heute keine hungrigen Wollnashörner mehr oder anderen gefährlichen Tiere oder sonstigen Naturgefahren, mit denen unsere Vorfahren immer rechnen mussten und kämpfen mussten. Das heißt, das sind gar keine, kaum noch, sag ich mal, kaum noch reale Bedrohungen da. Wir reagieren aber immer noch mit der gleichen Intensität, die ganz tief in uns verankert ist.
Ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die diesen Stress ähnlich spüren. Wenn wir gerade nach Osteuropa, Ukraine gucken, glaube ich, gibt es Menschen, die gerade diesen Stresslevel 365 Tage seit ein paar Jährchen haben. Aber ich glaube auch zu beobachten, wie du es beschreibst, dass wir in unserer deutschen Welt aktuell kaum noch diese gefährlichen Stressoren haben, weil wir haben nicht den Autounfall, der direkt vor unserer Nase uns in eine lebensgefährliche Situation bringt. Und nicht jeder geht durch die S-Bahn und kriegt eine Knarre an den Kopf gehalten, was ja dem Säbelzahntiger oder dem Nashorn entsprechen würde, sondern wir haben es zu tun mit lieben Kolleginnen, die die Tür aufmachen von unserem Büro und irgendwas reinbringen, was uns gerade jetzt von Dingen ablenkt, die wir lieber machen möchten. Und in dem Moment reagieren wir aber genauso, als wenn das Nashorn wieder aus dem Schilf käme und der Stresslevel steigt in uns. Und jetzt sagtest du eben zu Anfang, wenn wir gerade was machen müssen, was wir eigentlich nicht machen möchten, dann führt das zu Stress. Hast dann aber einen ganz spannenden zweiten Satz gebracht, wenn wir nicht in dem Moment jetzt sind. Was wäre, wir wollen jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich sitze in meinem Büro am Schreibtisch, die liebe Kollegin macht die Tür auf, die ich normal leiden mag. Jetzt stört sie mich gerade bei was, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich kann nicht das jetzt weitermachen, was ich gerne machen möchte, also stört sie mich. Ich kriege Stress. Würde es jetzt helfen, sich auf die Situation einzulassen und zu sagen, okay, ich habe die Tür ja geöffnet oder offen gelassen, ich hätte sie ja auch zusperren können oder ein Schild anbringen können. Ich lasse mich auf die Situation ein. Jetzt kurz bei der Kollegin wirklich in der präsenten Situation mit ihr im Gespräch. Das machen. Würde mir das helfen, ganz akut den Stress jetzt zu lindern?
Es sind, glaube ich, mehrere Punkte, an denen man hier einerseits ansetzen kann. Vielleicht auch mal etwas generalisierter. Ist das jetzt vielleicht nur heute, weil ich schlecht geschlafen habe oder weil ich beim Frühstück Ärger mit meinem Partner, mit den Kindern hatte, weil die S-Bahn zu spät kam und ich deshalb sowieso schon mit einem ziemlichen Puls auf die Arbeit gekommen bin? An allen anderen Tagen würde mich das überhaupt nicht aufregen, aber halt heute, weil ich schon mal mit einer richtig schlechten Laune angekommen bin. Ja? Ist das aber ein Muster?
Schon ein bisschen höher ist in dir drin und dann noch so ein Tropfen eben oben drauf kommt.
Ganz genau, also das ist das sogenannte Vulnerabilitätsstressmodell. Also wenn die Grundanspannung schon mal hoch ist, kannst du dir vorstellen, ein Eimer, ja, der schon, sag ich mal, zu 80% mit Wasser gefüllt ist, das ist eine Grundanspannung, weil du halt schon so viele Themen hast, ja. Und dann tröpfelt immer noch was rein und dann kommt der sprichwörtliche Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ja. Ist der Eimer aber vielleicht nur zum Viertel gefüllt, weil, wie ich eingangs auch sagte, soweit alles easy ist, ja, dann kannst du erstmal ganz ordentlich reinschütten, ja. Also insofern, sag ich mal, und der Füllstand unserer Eimer ist grundsätzlich mal schon relativ stabil, aber variiert natürlich. Kennen wir doch alle. Wir haben gute Phasen, wir haben schlechte Phasen. Es gibt Tage, aus irgendwelchen Gründen liegt es am Mond, an den Hormonen, am heiligen Klappstuhl. Wir wissen es nicht. Da sind wir halt nicht gut drauf, ja. Und dementsprechend dünner ist unser Fell. Aber zurück zu deiner Frage zu kommen, ja. Also wäre es natürlich erstmal die grundlegende Überlegung, ist es halt nur mal heute so, mein Gott, abgehakt, vergiss es, ja. Ist das aber immer wieder so, dass mich diese Unterbrechung, ja, muss ja nicht die Kollegen sein, kann auch ein Telefon sein oder was weiß ich was, immer wieder so auf die Palme bringen, dann würde ich erstmal hier relativ analytisch vorgehen und fragen, ja, was kann ich denn dagegen tun? Woran liegt das denn? Ja, ich wäre jetzt gar nicht mal so sehr auf der Persönlichkeitsebene so Introspektion, warum, was ist das für ein Kindheitsmuster so, sondern erstmal ganz pragmatisch, wie du es eben sagtest, hey, dann mache ich halt die Tür zu und hänge ein Schild hin, ja, oder ich mache mein Telefon in Flugmodus, also sofern es die Situation erlaubt und du jetzt nicht gerade Notfallsanitäter bist, ne? Also erstmal so dieses Thema Eigenverantwortung, was kann ich denn dagegen tun? Ja, natürlich auch, ich habe das vielleicht ein bisschen flapsig dargestellt, auch mal in sich hineinhorchen. Woran liegt das denn? Ist das mein Autonomiebedürfnis? Ist das, weil es mir schwerfällt, mich wirklich zu konzentrieren und dann so eine Unterbrechung mich wieder rausreißt? Und also das natürlich schon, aber bevor man hier so wirklich in die Tiefe geht, wäre für mich immer erstmal so die Empfehlung, guck doch mal, was du ganz praktisch tun kannst, um diesen Trigger abzustellen, also dieses Trigger-Detoxing.
Aber jetzt ist die Kollegin ja schon mal da und ich merke, der Stresslevel geht in mir hoch. Was könnte ich denn jetzt ganz praktisch machen?
Ja, also natürlich das, was man immer zunächst mal tun sollte, ganz konkret ansprechen. Du Silke, ich bin gerade total vertieft, sei mir nicht böse, lass uns bitte in der Mittagspause drüber sprechen oder wenn es jetzt nicht super eilig ist oder was weiß ich was. Geht das nicht, weil Silke vielleicht deine Chefin ist, ja, und du das vielleicht in dieser Offenheit jetzt nicht ansprechen kannst, ja. Und darum geht es im Übrigen auch bei der Methode hier, jetzt zu sagen, okay, gut, wenn die Chefin draußen ist, gehe ich ans Fenster, mach das Fenster auf und atme mal nach der 4-6-8-Technik. Oder ein weiterer Baustein, ein weiteres dieser 22 Prinzipien. Ich nehme einen Ortswechsel vor, ja. Ich gehe in die Teeküche und hole mir ein Glas Wasser, ja. Den Ort, wirklich den physischen Ort des Ärgers zu verlassen. Oder die Verhältnismäßigkeit auch einfach an der Stelle zu erkennen. Das ist ja eben das, was ich gerade sagte. Wir reagieren heute mit einer Intensität auf Stressoren, die überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist, sich klarzumachen, hey, das war jetzt nicht der Säbelzahntiger, sondern das war meine Chefin, ja. Also das ins rechte Lot zu bringen. Kennst du Britta Steffen?
Britta Steffen, die Schwimmerin.
Genau die, genau. Okay, Patrick, also du kennst Britta Steffen und die etwas Älteren unter den Zuhörern und Zuschauern wird dieser Name auch noch was sagen. 2012 war sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und jeder dachte, wow, die wird einen Haufen Goldmedaille mit nach Hause bringen. De facto waren es null. Ja, und sie wird danach in der Pressekonferenz gefragt, Mensch, Britta Steffen, Riesenkatastrophe für den deutschen Schwimmsport und so weiter. Und sie antwortet kackfrech, mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe es damals gleich rausgeschrieben. Hey, mein Scheitern ist kein Weltuntergang. Durch mich ist auch nicht der Weltfrieden gefährdet. Also ist soweit alles okay. Und seitdem ist das für mich das Britta-Steffen-Prinzip. In allen Keynotes und Trainings zu diesem Thema zitiere ich das. Und es hat mir deshalb so gut gefallen, weil sie eben die Verhältnismäßigkeit hier einfach erkennt. Und ich will jetzt bitte nicht in Abrede stellen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wirklich schlimm sind und die weitreichende Auswirkungen haben und die echt was mit uns machen. Aber halt nicht alles. Der allergrößte Teil dessen, was uns auf die Palme bringt, was uns tagtäglich hier ja die Zornesröte ins Gesicht treibt, ist es schlichtweg nicht wert.
Das heißt, in dem Moment, wo ich verstehe, dass es im Grunde den Weltfrieden oder was auch immer an großer Tragweite überhaupt nicht hat, senkt es auch mein Stresslevel, weil ich erkenne, dass das, was mich gerade beschäftigt, im Grunde eine Mickey Maus im Vergleich zu dem ist, was ich eigentlich an Bedeutung ihr da oben in meinem Kopf zugegeben habe.
Exakt so ist es ja. Ich zeige dann immer so eine Folie, wo ich sage, so wie wir das Problem sehen, das ist ein Elefant, ja, aber riesig, boah, brutal groß, ja. Und in Wirklichkeit ist es eine Mücke, ja. Also diese Relation, sich auch einfach klar zu machen.
Es würden ganz viele Menschen, an die ich mich jetzt so erinnere, mit denen ich im Ort groß geworden bin, inklusive auch Familienmitgliedern, zu mir sagen, aber der spinnt doch, der Martin. Der will mir jetzt sagen, dass das Problem, was ich als so groß wahrnehme, doch gar keins ist. Aber das ist doch jetzt mein großes Problem. Was sagst du diesen Menschen?
Da habe ich natürlich eine passende Antwort, Patrick, weil völlig klar, diese Reaktion kommt oft und mir geht es ja auch mitunter nicht anders. Du bist in der Situation Maßstab 1 zu 1 drin, dir fehlt diese Perspektive von außen. Und dann sage ich, okay, verstehe ich, lass uns doch mal ein kleines Experiment machen. Wollen wir zwei das jetzt auch gerade mal machen?
Ja, ich sehe es gerne.
Okay, was für ein Datum haben wir denn heute, Patrick?
Da muss ich kurz aufs Handy gucken. 23. Mai.
Und?
Es ist der Freitag.
2025, ne? 23. Mai 2025, wir zeichnen hier gerade auf. Heute vor einem Jahr, am 23. Mai 2024, worüber hast du dich denn aufgeregt? Was hat dich so richtig wütend gemacht? Was hat dich gestresst? Genau, ich bin.
Keine Ahnung.
Okay, ist ein langer Zeitraum. Am 23. April, heute vor einem Monat, was war es da? Und ich will es präzise wissen, nicht so, ah, das oder jene, sondern ganz genau.
Kann es dir gar nicht mehr sagen, ob mich überhaupt was gestresst hat.
Okay, du bist ja nun auch ein Vertreter der Optimisten und der Positivdenker. Nichtsdestotrotz, auch in deinem Leben wird es Dinge geben, wo du sagst, na, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wir treiben es jetzt nicht weiter und heute vor einer Woche, ich habe mit 300, 500 Leuten, stelle ich die Frage, wer weiß heute vor einer Woche ganz genau, was war, was dich belastet hat. Da geht mal ein, zwei Hände vielleicht hoch, aber ja, in der Regel, es tendiert gegen null. Die Leute müssen da vielleicht in ihrem Kalender nachschauen, um sich vielleicht daran zu erinnern. Sie haben es vergessen. Sie haben es vergessen. Und mit Sicherheit gab es aber etwas, mehrere Dinge vielleicht sogar an diesem Tag, wo sie so richtig ausgeflippt sind. Da sage ich, schau, du hast eine Woche, meistens einen Tag später, oft schon Stunden später, vergessen, worüber du dich aufgeregt hast. Ja? Und das ist meine Lieblingsgelassenheitstechnik. Die wollen wir natürlich jetzt auch hier gleich mit einem Namen belegen, damit die lieben Zuhörer und Zuschauer sich das einbringen können, die Einjahresfrage oder die 1-1-Regel. Also du bist in dieser Ärgersituation drin, ja? Und das kannst du den Kollegen im Saarland und jedem anderen natürlich auch mitgeben. Stell dir nur die Frage, werde ich in einem Jahr noch daran denken? Und das ist ja eben nicht so hochgegriffen wie Weltfrieden, ne, oder dass jemand sterben muss. Werde ich in einem Jahr noch daran denken, dann ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, das ist ein Major Lifetime Event. Ja, da ist irgendetwas wirklich Bedeutsames gerade in deinem Leben passiert, wenn du dir sicher bist, dass du noch ein Jahr daran denken wirst. Ist die Antwort nein, dann wird es in Bezug auf dein gesamtes Leben relativ trivial sein. Also solltest du auch nicht so wirklich viel Zeit und Energie darauf verwenden, dich jetzt hier zu ärgern. Ja, also wie oft passiert was mit einem kleinen Bärchen hier wie bei uns? Das, was gestern Abend, wir sitzen auf der Couch, lesen hier so ein Buch, ein Bilderbuch und so, Paul voller Eifer dabei und kippt einen Apfelsaft auf die Couch, Riesenfleck. Ärgerlich, ne? Also, der wird wahrscheinlich auch bleiben. Ich habe mir in dem Moment gefragt, ist das jetzt wirklich bedeutsam? Ja? Natürlich war es so, muss das sein? Aber dann wirklich im nächsten Moment schon gedacht, na gut, okay, ja, ist halt nur, wenn du Kinder zu Hause hast, dann passiert das. In ein paar Jahren wird die Couch wahrscheinlich eh ausgetauscht und es ist immer eine schöne Erinnerung an die gemeinsame Lesestunde. Kurz, war es kein Stress, war es kein Ärger und es ging einfach weiter. Ja? Also, das ist damit gemeint.
Sehr, sehr spannend und hilfreich, finde ich, weil es uns allen schon die Möglichkeit gibt, viele Stressmomente für uns umzudeuten, zu reframen und damit eine kleinere Bedeutung dem zuzumessen. Und dann hat der Apfelsaft eben nicht jetzt die Chance, mir den Abend zu versauen, sondern die Chance, nur die Couch zu versauen. Und ich spüre es anders. Aber wenn ich jetzt in dieser Situation bin, ich habe einen gestressten Tag hinter mir, mein Stresseimer ist schon voll und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, die dann noch abends mit dem Kind auf der Couch sitzen und der Apfelsaft jetzt das Fass zum Überlaufen bringt. Jetzt hast du eben eine Technik schon fast am Rande gebracht, die ich glaube, die sollten wir den Zuhörern und Zuschauern jetzt mitgeben. Du hast die, wie nennst du sie, die 368-Regel oder es gibt ja unterschiedliche.
Ja, es gibt die 3, 4, 5, 4, 6, 8
Und
und
viele
die.
verschiedene Namen dafür, aber ich finde es wichtig, dass du darauf nochmal eingehst, weil ich glaube, in der Situation, in der ich jetzt bin mit dem Apfelsaft, könnte mir diese Technik helfen.
Genau, also man das. wissen wir schon, wir als Menschheit schon mehrere tausend Jahre lang schon im alten Indien als Teil, wesentlicher Bestandteil des Yoga, aber auch in vielen anderen fernöstlichen Entspannungstechniken ist das Atmen ein ganz zentraler Bestandteil. Wir müssen jetzt nur hier eins klarstellen, aufpassen. Ja? Das ist ein Werkzeug, um sich in Akutsituationen runterzuregulieren. Wir müssen aber aufpassen, weil es oftmals so dargestellt wird, so, ja, du musst nur lernen, richtig zu atmen, dann hast du keinen Stress. So ein Bullshit. Ja, also du kannst den Stress deines Lebens nicht einfach wegatmen. Es dient einfach dazu, in Akutsituationen nicht zu eskalieren. Ja, also das ist das, was hier im Vordergrund steht, dass man das bitte nicht falsch versteht. Okay, aber das gesagt habend, worum geht es? Zentrale Überlegung ist hier, die Atmung ist ziemlich die einzige Körperfunktion, die wir aktiv beeinflussen können. Ja, wir können nicht nach der durchzechten Nacht der Leber sagen, so, jetzt gib mal Gas und entgifte mich mal schneller, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen würden, das funktioniert nicht. Ja, wohl aber können wir die Atmung regulieren. Und wir wissen ja, Menschen, die in Stresssituationen sind, die neigen zur Kurzatmigkeit. Ne? Also, ne? Und dadurch muss das Herz mehr arbeiten, beschleunigte Herzschlagsignal, da ist was nicht in Ordnung und ne, so ein Teufelskreislauf wird in Gang gesetzt. So, und diesen ja, Rhythmus oder dieses Muster können wir durchbrechen, indem wir eben ganz bewusst die Atmung einsetzen. Wenn sich jemand aufregt, was rufen wir denn diesen Menschen gerne zu in Bezug auf den Atem? Was sagt man denn da? Weißt du das? Mensch, jetzt hol doch mal Tiefluft.
Hol doch mal Tiefluft. Okay, dahin will
Oder
ich.
halt doch mal den Atem an. Also der Volksmund hat schon so eine Idee, eine Vorstellung, dass Atmung und Regulation runterkommen, was miteinander zu tun haben. Aber der Volksmund irrt an der Stelle, weil es ist nicht das Einatmen, was uns hilft, sondern es ist das Ausatmen. Ja, einatmen, das könnt ihr alle mal machen, die uns jetzt gerade hier zuhören oder zuschauen. Wenn du einatmest und dich mal auf deinen Körper konzentrierst, das ist so diese Spannung aufnehmen. Wohingegen dieses Ausatmen ist es Spannung abgeben. Deshalb müsste der Volksmund eigentlich korrekterweise sagen, Mensch, jetzt atme doch mal langsam und bewusst aus. Okay, also, wir wissen es jetzt besser. Und diese 4, 6, 8 oder 3, 4, 5, da gibt es Varianten davon. Übung heißt nichts anderes, also ein, besser 2 Minuten, idealerweise am geöffneten Fenster, sich einfach mal hinstellen, ja, und nichts anderes tun, als zu atmen. Und man wird unmittelbar merken, ja, dass durch diese verlangsamte Atmung, durch diese Spannung abgeben, ja, so das Erregungsniveau auch sinkt. Patrick, darf ich das Ganze nochmal in den Kontext der Methode insgesamt oder meines Buches einordnen?
Das machen wir und wir wollen auch aufs Buch eingehen und auf die Methoden, die du noch sonst im Buche vorstellst. Lass uns aber ganz kurz praktisch diese Übung einmal durchgehen mit allen drei Steps, dass der Zuhörer oder Zuschauer jetzt es für sich nachvollziehen kann und dann praktisch, ganz praktisch es nach dem Podcast auch für sich üben und weiter praktizieren kann. Lass es uns einmal gemeinsam machen.
Super gerne. Hier ist Ihr Atemtrainer Martin Däffler. Ich grüße Sie. Okay, also wie machen wir das? Wenn ihr jetzt nicht gerade Auto fahrt oder in einer Situation seid, wo ihr nicht aufstehen könnt, dann macht das am Platz. Ansonsten empfehle ich euch wirklich, steht auf, geht ans Fenster, sofern vorhanden, öffnet es. Und wichtig ist der aufrechte Stand, so hüftbreit, so eine leichte Anspannung im Po, Brust raus, ne, Bauch rein, so ein bisschen stolz. Die Arme hängen links und rechts so locker runter. Ja. Ihr könnt sie gerne auch auf so Bauchnabelhöhe legen. Ne, das seht ihr jetzt nicht so, so auf die Höhe hier so in etwa legen. Ist jetzt nicht zentral bei der ganzen Geschichte. Es hilft oft, die Augen zu schließen, sich so ein bisschen, ja, eben auch quasi dadurch abzuschotten. So, und dann fangen wir an und zählen innerlich bis 4 und atmen ein. Wenn ihr jetzt die Übung macht, es wird mit Sicherheit nicht am Anfang super klappen, ja. Also, das ist eine Sache der Übung. Wenn man das ein paar Tage lang praktiziert, habe ich überhaupt gar keine Bedenken, dann haut das auch hin. So, also wir zählen 1, 2, 3, 4. Und atmen ein und dann zählen wir bis 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und halten so lange den Atem. Das ist am Anfang schwierig, sage ich gleich vorweg, aber das kriegst du hin, ne? Überhaupt keine Sorge. Und jetzt beginnt eben der Teil, der so spannend ist, dieses bewusste, langsame Ausströmen lassen. Es ist weniger ein Ausatmen, sondern ein Ausströmen lassen. Und da zählen wir eben bis 8. Und das mindestens dreimal hintereinander, sehr viel besser wäre, das eine Minute oder gar 2 Minuten lang zu machen. Und ich verspreche, ob das ist nichts, woran du glauben musst oder wo du sagst, oh ja, es hat schlichtweg was mit Biologie zu tun. Ja. Jetzt wirst du sagen, ich bin hier in einem Meeting. Wenn ich mich jetzt aufstelle, ans geöffnete Fenster gehe, dann werde ich hier komplett für verrückt erklärt. Ja, also es gibt eben Situationen, da kannst du das nicht machen. Eine Variante davon, nicht ganz so wirksam, aber trotzdem hilft sie, ist, dass du dir einen schönen Christbaum vorstellst, Weihnachtsbaum, auf dem Kerzen stehen, und zwar richtige Kerzen, nicht LED-Lichter, sondern Kerzen. Und das sind vielleicht 15 Kerzen drauf, ja, und die musst du jetzt auspusten. Wie pusten wir da eine Kerze aus? Nicht, so machen wir das nicht, sondern so machen wir das in aller Regel, ja. Also jetzt, auch das käme wahrscheinlich im Meeting komisch, wenn du jetzt auf einmal anfangen würdest, machen, ne? Also würden dich die Leute auch ein bisschen schräg anschauen. Das heißt, achte halt drauf, dass das jetzt nicht ganz so demonstrativ ist, aber ganz 10, 15 Mal Kerzen auspassen. Ja? Und da spürst du automatisch, okay, ich bin jetzt nicht mehr pulsmäßig bei 180, sondern vielleicht nur noch bei 150, und das ist ja schon oftmals viel geholfen.
Prima, das werde ich jetzt definitiv im nächsten Meeting für mich anwenden, weil vor der Bühne kenne ich das, wenn ich alleine im Dunkeln stehe. Einatmen, anhalten, langsam ausatmen, beruhigt auch bei mir das vegetative Nervensystem und bringt mich in die innere Ruhe, wieder kreativ sein zu können. Und das brauche ich ja für die Bühne, das kennst du ja genauso als Speaker. Aber hier kann ich jetzt auch die Übung im Meeting anwenden. Lass uns zu deinem Buch kommen. Gelassenheit für Eilige. Eigentlich ein provokanter Titel, aber du versprichst, in 10 Minuten zur Ruhe kommen zu können mit den Techniken, die du darin beschreibst. Magst du uns da ein bisschen mit ins Buch nehmen?
Ah, das ist selbstverständlich. Ich hätte dich ja vorhin unhöflicherweise da ein bisschen unterbrochen oder beziehungsweise überfallen mit meiner Frage, weil ich es jetzt eher von der Logik her erstmal klar machen wollte. Wir hatten ja eben vor kurzem drüber gesprochen, hey, du bist abends jetzt schon, ne, dein Eimer ist schon so kurz unter Füllstand und dann ist, was weiß ich, irgendwas, der Apfelsaft fällt um oder was auch immer. Und genau darum geht es in meiner Methode, nämlich nicht jetzt. Natürlich schon auch, was mache ich jetzt in der Akutsituation, aber vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass der Füllstand gar nicht erst so hoch wird. Ja? Also die Methoden, die ich hier beschreibe, diese Werkzeuge oder 22 Prinzipien, dienen eher eine Prophylaxe, einer Impfung. Ja? Also vorausschauend, sich dreimal am Tag kurz Zeit für sich selbst zu nehmen, um eben gar nicht erst dahin zu kommen, dass mich diese Kleinigkeiten hier komplett umwerfen. Also das ist so der Kerngedanke. Ausgangspunkt ist die Überlegung, und da haben wir ja anfangs auch schon drüber geplaudert, Patrick, dass wenn du in deinem Leben ja verstärkt oder über einen längeren Zeitraum Stress verspürst, dass du natürlich schon so grundsätzlich die Frage stellen musst, woran liegt das denn und wie kann ich das denn abstellen? Ja, und eigentlich haben wir ja schon alle auch das 100 Mal gehört, mehr Nein sagen, mehr um sich selbst kümmern. Bla bla bla. Ja, wir kennen die Rezepte. Aber, und das habe ich eben zunehmend beobachtet, und das war auch der Anstoß, dieses Buch zu schreiben, es setzt halt keiner um. Ja, also es ist kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Ja. So, und ausgehend von dieser Überlegung dachte ich mir jetzt, was kannst du denn trotzdem tun, um gelassener zu werden? Und das Ganze ist jetzt nicht irgendwie im Vollsuff entstanden oder so, weil ich jetzt gedacht habe, oh, jetzt bringe ich mal eine coole Methode auf den Markt, sondern es ist wissenschaftlich fundiert. Ja, das hat was mit den Themen weise Intervention, Nudging zu tun, mit dem Thema Self-Fulfilling Prophecies, also Single-Session-Interventions. Also da gibt es eine ganze Reihe validierter, belegter wissenschaftlicher Theorien, die hier hinten dran stehen. Wollen wir aber jetzt nicht ins Detail gehen, ist ja kein akademischer Podcast. Wollte nur sagen, also diese Methode ist fundiert. So, Grundgedanke ist jetzt, nimm dir dreimal am Tag ungefähr 3 Minuten Zeit für dich, um dich an jene Prinzipien, Bausteine, Leitsätze zu erinnern, die dir ganz persönlich helfen, ja, mehr innere Ruhe zu finden und Stress zu reduzieren. Ein paar hatten wir ja schon genannt, nur einige nicht. Also das eine war zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit erkennen, die Atemübung zu machen, Ablenkung, den Raum verlassen, das hatten wir genannt. Ja. Weitere Prinzipien sind beispielsweise Dankbarkeit, ja, auf das Gute fokussieren. Nicht immer nur schauen, was ist denn jetzt schlecht, sondern was ist denn gut in meinem Leben beispielsweise. Dieses Ruminating.
Wie wir die Dankbarkeit für uns tagtäglich praktizieren können. Lass uns noch mal praktisch werden.
Ja, also das ist einfach, also ganz, ganz kurz darf ich noch schnell was sagen, also um das dann fertig zu machen und dann komme ich auf die Dankbarkeit zu sprechen. Also dreimal am Tag 3 Minuten ungefähr Zeit nehmen, sich an die für mich individuell herausgepickten, aus diesen 22 Prinzipien herausgepickten Leitgedanken oder Grundmotive, Prinzipien, you name it, sich daran zu erinnern, ja, und das eben wirklich mit einer Regelmäßigkeit zu machen, so wie Zähne putzen oder Hände waschen, was du gar nicht mehr in Frage stellst. Und das zeigt ja eben dreimal am Tag, hey, stimmt, ich soll die Dinge eigentlich gar nicht so ernst nehmen, die Verhältnismäßigkeit. Und irgendwann verinnerlichst du das. Ja, also das ist der Kerngedanke. Jetzt hast du gesagt, ja, machst ja plausibel jetzt beim Thema Dankbarkeit. Ja, also das heißt, innerhalb dieser drei Minuten, ja, gehe ich jetzt her und da ist Dankbarkeit eine der Bausteine, dass ich ganz kurz innehalte und sage, die letzten 3, 4 Stunden, ja, seitdem ich das letzte Mal diese Übung gemacht habe, will ich jetzt nur mal so zwei Dinge, vielleicht auch drei Dinge, mal kurz benennen, für die ich Grund habe, dankbar zu sein. Ja, das können Trivialitäten sein. Ach Mensch, im Büroflur habe ich die Ulla getroffen, eine ehemalige Kollegin, die jetzt in einer anderen Abteilung ist, und habe mit ihr nett geplaudert. Es ist schön, die mal wiedergesehen zu haben. Ja. Oder, oh, Gott sei Dank war heute die Teeküchenspülmaschine schon ausgeräumt und ich musste das nicht machen. Also es können also ein bisschen die banalen Dinge sein, aber einfach diesen Fokus weg, und da hat man es ja auch schon von gehabt, was ist denn negativ? Und das ist erwiesenermaßen so, dass Dankbarkeit und Glück, Lebenszufriedenheit, auch da kannst du verschiedene Konstrukte einsetzen, dass das ganz eng miteinander korreliert ist. Und wichtig an der Stelle, sich einfach klar zu machen, es sind nicht die Glücklichen, ja, egal jetzt bezogen auf, weil sie in einer glücklichen Partnerschaft sind oder weil sie in einer finanziell abgesicherten Position sind oder was auch immer. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Weil egal in welchem Leben, wir müssen natürlich, du hattest vorhin davon gesprochen, jetzt mal so Ausnahmefälle wie die Menschen in der Ukraine, in Gaza, im Südsudan und in vielen anderen Teilen der Welt, die klammern jetzt mal aus, aber hier in unseren westeuropäischen industrialisierten Kulturen, ja, machen sich gar nicht mehr bewusst, wie viel denn in ihrem Leben gut läuft. In meinen Seminaren frage ich dann, wer von Ihnen ist denn heute Morgen aufgestanden ist und das Licht eingeschaltet hat und dann zur Kaffeemaschine gegangen ist und die eingeschaltet hat, auf die Knie gefallen und hat dem Herrgott gedankt, dass Strom aus der Steckdose kommt? Keine, ja? Weil es selbstverständlich ist. Ja? Aber dann sage ich dann, jetzt erinnern Sie sich mal, wann das letzte Mal ein Stromausfall war. Blitzeinschlag oder sonst irgendwas. Dann hat es mal eine halbe Stunde keinen Strom. Oder wie neulich in Spanien, Spanien, Portugal, wo du da über Tage hinweg keinen Strom hattest. Da wird dir auf einmal bewusst, ja. Und wenn dann der Strom wieder da ist, oh, Gott sei Dank. Also, don't get me wrong. Ja, ich will jetzt nicht, dass wir jeden Morgen erstmal ein halbstündiges Dankgebet gehen oben schicken, weil wir Licht, Wasser, Wärme haben. Ne? Aber einfach, was ich verdeutlichen im Vergleich mit vielen anderen Menschen auf diesem Planeten, haben wir wahnsinnig viel, wo wir dankbar für sein könnten.
Wobei ich schon glaube, dass morgens eine halbe Stunde Dankbarkeit zu spüren und eben sich zu verinnerlichen, für die wir dankbar sind, uns in ein höheres Level bringen würde und wir den ganzen Tag anders verbringen würden. Aber vielleicht muss es ja keine halbe Stunde sein. Vielleicht reicht ja das, was du eben gesagt hast. Nimm dir 2, 3 Minuten Zeit und mach die dir zur Routine. Weil eben, wenn es wie Zähneputzen ist, dass ich jeden Morgen zwischen, ich sag mal, Kaffeemaschine anmachen und Kaffeetasse trinken, sind ja so 2, 3 Minuten. Mir nochmal kurz in Erinnerung rufe, für welche 2 oder 3 Dinge bin ich ganz konkret heute dankbar? Dann verändert das meinen Fokus.
Genau. Also natürlich, wenn einer sagt, ich nehme mir die halbe Stunde Zeit für eine Dankbarkeitsmeditation, kann man machen. Aber die meisten von uns haben schlichtweg diese Zeit nicht. Ja, gerade morgens, ja. Also dann müssen die Pausenbrote geschmiert werden und die Kinder zum Schulbus gebracht werden. Du selbst hast ja vielleicht auch noch und so weiter. Und da reicht es aber schon. Das ist der Gedanke dieser weisen Interventionen oder dieser Single-Session-Interventions, dass es gar nicht oftmals so aufwendige Programme sein müssen, sondern wenn man sich kurz wieder ins Bewusstsein das zu holen, ja. Und ansonsten bin ich aber auch kein allzu großer Freund von diesen, ja, ritualisierten Praktiken, wie jetzt zum Beispiel jeden Abend eine Viertelstunde Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Das bringt vielen vielleicht was über einen Zeitraum von 2, 3 Wochen, aber irgendwann sitzt du dann abends da und denkst, ja, das ist eigentlich wieder derselbe Scheiß, für den ich dankbar bin. Ja, und dann hat sich's irgendwie, das ist der Effekt, den kennen wir, ja. Wenn du in Urlaub fährst, im Hotel jetzt, vielleicht so all-inclusive-mäßig mit Buffet, der erste Abend, boah, geil, klasse, du gehst 5-mal allein zu den Hauptspeisen und Nachtisch kannst du nicht genug auf deinen Teller aufladen, weil das alles ja so mega ist. Am zweiten Tag, oh, und dritten, dann das mir erb und so. Nach dem siebten Tag denkst du, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust, das ist immer das Gleiche und oh, jetzt Ripsche und Sauerkraut, das wäre auch nicht schlecht. Ne? Also so nach dem Motto, weißt du, du gewöhnst dich dann relativ schnell dran und der Reiz ist weg. Und so ist es auch mit Gelassenheitsmethoden, die für sich genommen sicherlich wertvoll und auch vorteilhaft sind. Aber irgendwann ja, ist so der Nutzen nicht mehr da. Und dann sage ich auch, mach eine Pause, lass einfach mal sein, lass mal ein paar Wochen liegen, probier was anderes aus stattdessen und dann kannst du es wieder neu machen.
Deswegen hast du ja auch 22 verschiedene Methoden in deinem Buch vorgestellt. Da kann sich jeder was rauspicken, was gerade im Moment hilft. Wobei, was Dankbarkeit angeht, bin ich, wenn du erlaubst, ein anderer Meinung, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mir neben dem Dankbarkeitstagebuch zum Routine gemacht, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, egal wann und welche Uhrzeit, auch nachts, ehe ich einschlafe, stelle ich mir die Frage, für welche 5 Dinge bin ich heute dankbar? Und es sind tatsächlich jeden Tag andere Dinge. Es kann sein, dass ein Gassigang mit meinem Hund total großartig war, dass ich jemanden getroffen habe, dass ich eine E-Mail bekommen habe, die mir geholfen hat, dass heute ich rausgegangen bin zum Gassi gehen in einem Sonnenschein, wo dann davor und danach Regen war. Also einfach Glück hatte, aber auch dafür darf ich dankbar sein. Und wenn ich diesen Fokus übe, jeden Tag mir für 5 Dinge Gedanken zu machen, wofür bin ich dankbar? Und wie gesagt, das können die Kleinigkeiten sein, die mein Leben an dem bereichert haben, dann hilft es mir, generell einen anderen Fokus zu haben, mein Bewusstsein mit einer anderen Taschenlampe quasi auf mein Tagtägliches zu richten.
Du, Patrick, das sind wir voll beieinander. Vielleicht habe ich das gar nicht so deutlich jetzt rübergebracht. Ich bin nur nicht unbedingt jetzt der Freund dieses wirklich sehr intensiven Viertelstunde, 20 Minuten Tagebuchschreiben, so wie du es machst. Es ist ja ganz wunderbar. Wir haben auch so ein Ritual bei uns in der Familie. Das Abendessen ist unsere Hauptmahlzeit und der Paul mit seinen 3 ist jetzt auch inzwischen wirklich sehr kommunikativ. Und da stellen wir uns gegenseitig die Frage: Paul, was war denn das Schönste, was du heute erlebt hast? Also, ich verwende jetzt nicht den Begriff der Dankbarkeit, sondern oder was war halt ein besonders freudiges Ereignis für dich? Und dann hat er gestern schon mal gesagt, oh, es gab im Kindergarten gab es Kaiserschmarrn als Nachtisch. Da habe ich 3 Portionen gegessen, ja. Und auch so auf die Art und Weise schon relativ früh eben so diesen Fokus aufs Positive. Wobei wir auch variieren und dafür alle Gefühle zulassen. Alle Gefühle haben ja auch ihre Berechtigung, wo ich dann immer sage, du, Paul, gab es halt irgendwas, worüber du dich ganz besonders geärgert hast oder was dir nicht gelungen ist? Und erzähl mal. Ne? Und manchmal kommt was, manchmal kommt nichts, aber auch mit meiner Frau eben, dass wir einfach so dieses, ja, die Bandbreite eben ist, aber überwiegend natürlich mit dem Fokus auf das Positive.
Toll, und so kann euer kleiner Sohn jetzt schon sehr, sehr früh lernen, dass das Leben nicht negativ ist und dass er selbst die Möglichkeit hat und die Macht, auch einen Fokus zu verändern auf das Positive, was ihm den Stress schon verhindert.
Es hast du ein super wichtiges, spannendes Thema angesprochen. Das ist eben nicht nur bei Kleinkindern, sondern bei uns Erwachsenen auch so. Und das ist eben auch der absolute Ausgangspunkt. Und das sind wir wieder bei dem, worüber wir am Anfang sprachen, ja, die Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder Kontrollverlust und so weiter, sich klarzumachen, dass wir oft sehr viel mehr Handlungsspielräume haben, als uns bewusst ist. Wir müssen sie natürlich halt auch nutzen. Und wir können manche Situationen sicherlich nicht verändern. Aber was wir ändern können, ist, wie wir über diese Situation urteilen, wie wir sie bewerten. Ja? Und das kommt ja auch in diesem Zitat, was auch Viktor Frankl zugeschrieben wird, was aber er nie so gesagt hat, aber sinngemäß zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit. Ja? Und wie wir eben entscheiden. Also warum ist es deshalb so, dass in der Vollsperrung auf der A3 der eine komplett austickt, ja, und wir kennen solche Beispiele aus den Medien, was dann passieren kann, und andere dachten, oh Gott, ja, hätte ich mir anders gewünscht, aber jetzt höre ich halt noch eine halbe Stunde länger meinen Podcast Happy Erfolgreich, ne? Super, Me-Time, ja, also das, so, also eben der Reiz ist der gleiche, aber die Reaktion ist eine unterschiedliche, und das ist das zutiefst beruhigende auch, nämlich gerade in den Fällen, und sind wir ehrlich, vieles, was uns Stress bereitet oder Stress uns auslöst, können wir nicht beeinflussen, sogar wenn wir es täten, aber es geht halt nicht. Und da ist eben die Akzeptanz, was im Übrigen auch einer der 22 Bausteine ist, so ganz zentral, so genau hinschauen, was kann ich denn in dieser Situation tun? Und mitunter wird man eben feststellen, ich kann nichts machen. Okay, es ist, wie es ist, ein zentrales Prinzip des Buddhismus, ja. Also auch hier muss man wieder natürlich den mahnenden Finger heben. Man darf es sich auch nicht so leicht machen. Ne? Das geht dann so schnell in diese fatalistische Ecke, so nach dem Motto, ja, ist halt so. Ne? Und also das ist damit auch nicht gemeint. Aber wenn ich ganz klar sehe, mir sind hier die Hände gebunden, dann bringt es null, und das ist ja auch eine ökonomische Überlegung, ja, mich aufzuregen oder hier wütend zu sein, weil es wird nichts bewegen. Ja.
Außer mir den Tag zu versemmeln und
Exakt.
die Möglichkeit zu nehmen, dass ich jetzt mich gleich über andere Dinge freue, über die ich
Genau.
mich gerne freuen würde, wenn ich sie anders wahrnehmen würde.
Exakt. Ja.
Es bleibt dann im Konjunktivischen freuen. Ja, finde
Genau.
ich spannend. Wenn wir nochmal in dein Buch reingucken, ist das jetzt eher ein Fachbuch, was ich durchlese und dann im Nachhinein mir die Techniken jeden Tag so rauspicke, die für mich jetzt helfen? Oder ist das ein Arbeitsbuch, während ich lese? Was verspricht das Buch?
Du kannst mit verschiedenen Brillen lesen. Ja? Also es ist zunächst mal, behaupte ich jetzt mal, unterhaltsam geschrieben. Ja, also ich berichte wirklich viel auch Anekdoten aus meinem Leben. Man wird mich als Mensch hier ein bisschen näher kennenlernen. Das steht überhaupt nicht im Fokus, ist letztendlich auch nicht wirklich relevant. Aber so sieht der Leser, die Leserin natürlich auch, Mensch, der Martin ist ja auch wie wir auch. Ja, der ist jetzt nicht irgendwie abgespaced oder ist so mönchmäßig unterwegs, sondern der hat ja genauso ein trubeliges Leben wie wir und ist auch nicht immer der Coolste. Ja, also das zum einen, wenn ich darüber berichte, wie ich mit Paul im Supermarkt bin oder so ähnlich. Ja, also du kannst es einfach als leichte Sommerlektüre auch einfach, das ist eine Möglichkeit, es zu lesen. Andererseits als Hochschullehrer, als Wissenschaftler bin ich natürlich immer auch darum bemüht, eben ja die zugrunde liegenden Theorien oder Konzepte hier zu nennen. Das lasse ich mit einfließen, ohne dass es jetzt schwer verständlich ist, aber ich erläutere das dann eben auch, wie die psychologischen Fachbegriffe heißen und so weiter. Also insofern hat es durchaus auch ja so ein bisschen einen Sachbuchcharakter, aber primär ist es das, was du ja auch angesprochen hattest, ein Ratgeber, also das ist wirklich das Beschreiben einer Methode. Ich schildere hier wirklich genau, also wie man das in der Praxis dann machen kann, sich aus diesen 22 Prinzipien 5, 6, 7, 8 auswählen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also dreimal am Tag 3 Minuten, sagten wir ja schon. Was machst du in diesen 3 Minuten? Du stellst dich jetzt nicht hin und sagst nur Akzeptanz, Verhältnismäßigkeit. Nein. Also jedes Prinzip ist mit einem Leitsatz verbunden. Ja, also zum Beispiel einer ist abschließen mit der Vergangenheit. Ja, also weil viele Menschen schaffen es nicht, belasten das aus der Vergangenheit, sagen, okay, das war, kann ich nicht ändern. Ja. So. Und dann ist mit jedem Prinzip ist ein solcher Leitsatz verbunden und eine Körperbewegung. Ja, also das haben wir eben jetzt hier noch nicht gesagt. Das heißt, diese Übung ist eine Art Flow. Ich nenne es auch den 3x3 Flow, diese Methode. Und so, dass du so eine Art Mini-Choreografie quasi ausführst, bestehend aus den 7, 8 oder 9 Bestandteilen, Prinzipien, die du dir rausgesucht hast. Ja. Also Achtsamkeit, ja, ein Prinzip, das man gar nicht erinnert, heißt dann zum Beispiel als Geste, als körperliche Geste, die ich mache, ich lege mir so die Hände hier so wie so eine Art Scheuklappen an die Wangen, was jetzt nicht heißen soll, ich gehe quasi blind durch die Welt, sondern ich fokussiere mich auf den Moment, auf das Hier und Heute. Ja, also und durch dieses Ausführen der körperlichen Bewegung prägt sich das nochmal mehr ein, als wenn ich das nur still vor mich her sagen würde. Ja, also das sieht dann ganz konkret eben in der Praxis aus, dass ich im Flow, wenn ich das praktiziere, zum Beispiel sage, okay, ich akzeptiere, was war. Ne? Akzeptanz, ja. Beziehungsweise, Entschuldigung, wir hatten es ja gerade über die Achtsamkeit, ich lebe im Hier und Heute. Ja, und so ist in jede dieser 22 Prinzipien mit einer Körperbewegung verknüpft.
Du sagtest gerade 3x3, das spricht wahrscheinlich auf die von dir entwickelte Methode an.
Genau.
Was heißt 3x3 jetzt sehr konkret?
3x täglich 3 Minuten. Ja, also länger als 3 Minuten dauert es nicht, sich diese Leitsätze aufzusagen und die korrespondierenden Bewegungen zu machen. Zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit erkennen, geht so, dass ich erst die Hände ganz weit auseinander mache und der Gedanke ist, ich sehe mein Problem so groß, aber in Wirklichkeit ist es so klein. Und dann mache ich das dreimal nacheinander, ja, und da habe ich auch so ein bisschen Bewegung mit reingebracht. Ne? Sitzen ist das neue Rauchen, wollen wir also auch so ein bisschen körperliche Aktivität hier mit reinbringen. Und manch einer wird sich einen Flow zusammenstellen, der nicht mal 3 Minuten dauert, der vielleicht nach 1,5 Minuten schon abgeschlossen ist. Aber erfahrungsgemäß sind es etwa eben so 3 Minuten, die das in Anspruch nimmt. Und wenn du das morgens, wenn du deine erste Tasse Kaffee-Intus hast, wie die Zeit nimmst, vielleicht nach der Mittagspause und nochmal am Abend irgendwann oder wann es halt für dich reinpasst, ja, reicht schon dreimal am Tag das zu machen.
Und wenn jetzt du Zuhörer oder Zuschauer feststellst, Mensch Martin, die 3 Minuten habe ich nicht, dann möchte ich dir gern zurufen, stell dir mal die Stoppuhr auf deinem Handy für 3 Minuten und mache irgendetwas. Und du wirst feststellen, dass der Wecker schon viel früher geht, als du ihn erwartet hättest. 3 Minuten geht ratzfatz rum. Und diese 3 Minuten verdatten wir ganz oft in Instagram, in Facebook oder für irgendwas anderes. Also Martin, diese Übung, 3 Minuten mir morgens Zeit zu nehmen, mittags nochmal Zeit zu nehmen und abends, nur 3 Minuten hat jeder und die können wir sofort praktisch anwenden. Das ist eine super Methode, finde ich.
Absolut, absolut, Patrick, genau. Also wer mir ernsthaft sagt, nee, die habe ich nicht, dann sage ich, okay, dann ist die auch nicht mehr zu helfen. Dann, sorry, also ich habe für vieles Verständnis und weiß, dass viele Menschen extremst getaktete Tage haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht so CEOs oder Top-Politiker, sondern Menschen, Frauen, Mütter, ja, die 2, 3 Kinder haben, Teilzeitjob noch und vielleicht dann eine Mutter, die zu pflegen ist oder sonst irgendwas. Brauchst mir alles klar. Aber weißt du, ich sehe das ganz oft, ja, in WhatsApp, ja, Status. Ich nutze es gerne privat, aber auch als, ne, Selbstständige muss man ja auch ein bisschen mit der Trommeln und da poste ich mal das eine oder andere Zitat oder so. Und dann guckst du dir an, wer hat denn deine Statusmeldung gesehen? Ja, und da siehst du auf einmal, das sind Haufen Leute, von denen du weißt, die stehen mit beiden Beinen im Leben, die sind berufstätig, die haben volle Kalender und sonst irgendwas. Ja, und da siehst du, dass die um 11:35 Uhr da Zeit haben, durch einen WhatsApp-Status durchzugehen. Ja, was vielleicht jetzt nicht wirklich strategisch top priorisiert ist, ja, oder ist der Geschäftsführer, der Vorstand oder sonst irgendwas, die das genauso machen, ja, wie die Teilzeit arbeitende Mutter. Das heißt, okay, wenn ihr Zeit dafür habt, ja, dann habt ihr auch Zeit für den Flow. Also da lasse ich keine Ausrede gelten.
Und 3 Minuten kann man auch mit anderen Dingen verbinden. Ne? Während ich mir die Zähne putze, kann ich mir auch 3 Minuten über irgendwas Gedanken machen, für was ich dankbar bin oder wo ich Achtsamkeit heute üben will. Oder auf Toilette sitzend muss ich nicht unbedingt Zeitungen lesen oder in Facebook daddeln, sondern ich kann mir auch deine Übung vornehmen.
Beispielsweise, oder gerade wenn du sagst, Zähneputzen ist auch so eine Übung, die ich hier vorschlage, als Achtsamkeitsübung. Wie habe ich früher Zähne geputzt? Ja, elektrische Zahnbürste in den Rachen geschoben, an den Kleiderschrank gegangen, guckt, welches Hemd ziehst du heute an und so weiter. Und dann hast du irgendwann festgestellt, du hast die nur in den linken Oberkiefer geputzt und dir ist Zahnpasta aufs Unterhemd getropft. Ja? So, jetzt, was ich tue, ist bewusst zu definieren, ist eine Art Meditation, das Zähneputzmeditation, ganz bewusst und wie so eine Art Kommentator, sich auch selbst zu kommentieren. Ja, ich putze jetzt den hinteren linken Backenzahn, arbeite mich vor zum Eckenzahn, bin bei den Schneidezähnen. Das klingt jetzt erstmal total strange, ja. Aber wenn du das machst, du merkst auf einmal, wenn du dich auf diese Tätigkeit fokussierst. Und ich mache das auch bei Spülmaschine ausräumen oder bei anderen Wäscheaufhängen. Ich habe heute Morgen Wäsche aufgehängt, ja. Das ein bisschen einen kleinen Ticken langsamer zu machen und bewusster zu machen. Du brauchst dann vielleicht 2 Minuten länger, ne, für so eine gefüllte Waschmaschine am Freitag. Ne? Das ist klar. Aber es macht was mit dir, ja. Es nimmt den Speed einfach raus.
Ja, ich habe dir im Vorgespräch erzählt, dass ich 4 Jahre in einem Wohnmobil gelebt habe, trotz Interimsgeschäftsführung und Selbstständigkeit oder als Unternehmer. Und während dieser Zeit im Wohnmobil habe ich festgestellt, dass alle Dinge, die ich hatte, die ich machen musste, länger gedauert haben. Weil du hast die Waschmaschine nicht im Wohnmobil. Die Küche musst du wieder aufräumen, weil sie so klein ist vom Platz. Du musst sehr, sehr viele Handgriffe ja, achtsamer durchführen, weil der Platz geringer ist, weil du sonst überall rechts, links anschlagen würdest beim Drehen. Aber dabei bin ich ruhiger geworden. Es kam genau der Effekt, den du jetzt ansprichst. In dem Moment, wo ich es langsamer und bewusster gemacht habe, hat sich auch in mir drin was verändert und ich bin ruhiger geworden und der Stresslevel ist gesunken. Das heißt, in dem Moment, wo ich in dieser kleinen Küche im Wohnmobil Und wenn es nur Geschirr waschen war oder was gekocht habe, habe ich mich runtergefahren von einem stressigen Tag.
Definitiv, wenn du es eilig hast, gehe langsam, ja. Und da ist wirklich was dran, ja. Und das ist natürlich unsere Hustle Culture, ja, eine Dopaminkultur, wie du es nennen willst, immer schnell, schnell, schnell. Und wir merken gar nicht, wie durch diese Beschleunigung zum einen die Qualität auf der Strecke bleibt, wie viele Fehler wir machen, wie wenig wir wirklich präsent sind. Dieser unsägliche Versuch, das Multitasking, also Parallelisieren von Tätigkeiten, erzielen allesamt einen gegenteiligen Effekt. Ja? Und das klingt einerseits paradox, genauso paradox wie der Titel meines Buches, aber es ist de facto so, ja? Wenn wir uns darum bemühen. Und wir müssen natürlich differenzieren, ja. Also der Notfallsanitäter, der so, oh, aber erst mal Piano und so weiter. Okay, hätte ich jetzt ein bisschen Einwände. Ansonsten alle meisten, an anderen von uns, würden eher davon profitieren, wenn wir zumindest bei einigen Tätigkeiten sagen, okay, jetzt mach es bewusst mal konzentriert und langsamer. Ich will nicht sagen, Gottes Willen geht so noch in Slow Motion, aber einfach mit Fokus drauf, ja. Merken wir einerseits, wie es uns mental gut tut und wie es auch der Aufgabe gut tut. Ja, aber wir sollten dann vielleicht im ersten Anlauf richtig machen. Wie oft ist es uns schon passiert? Ey, hallo lieber Patrick, hier meine Mail und der Anhang, ciao, ja, und was kommt eine halbe Stunde später zurück? Ja, danke Martin, aber wo ist der Anhang? Ja, weil du schon mit Gedanken wieder woanders warst, hast du es vergessen, aber wieder mehr Aufwand. Okay, und das ist das, wovon ich spreche.
Klasse. Gelassenheit für Eilige. Dein Buch, wir werden den Link in die Shownotes reinmachen, kriegt man ganz normal bei Amazon und in allen Buchhandlungen vermutlich.
Genau, also natürlich muss ich sagen, lokale Buchhandlungen preferred, das ist klar, aber ich weiß, es ist natürlich oftmals auch bequemer, über Amazon, Thalia oder sonst irgendwo zu bestellen. Ja, ist also jetzt ganz druckfrisch, ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen und ja, würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörer, Zuschauer sagt, ja, das macht Spaß, das klingt spannend, ich hole mir das mal oder verschenke es auch an jemanden, der es braucht.
Ja, sehr gut. Wir machen es, wie gesagt, in die Shownotes mit rein. Ich bin großer Fan von solchen Büchern. Ich habe ja mit Fresh Up Your Life auch ein Buch geschrieben, wo es um Gelassenheit und Umgang mit Stress geht. Und jedem, dem ich es geschenkt habe, jeder, der es gekauft und gelesen hat, spiegelt immer wieder, dass so diese Übungen, die man praktisch umsetzen kann. Und Martin, da hast du uns ja heute einige von deinen Übungen und Methoden näher gebracht, die praktisch in 3 Minuten morgens, mittags, abends umgesetzt werden können, uns im Alltag kaum schwerfallen, aber unheimlich viel helfen. Also der Output dessen, wenn ich deine Übungen aus dem Buch mir zu eigen mache und wenn ich mir nur eine Übung morgens vornehme, ist gigantisch groß. Und deswegen, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, egal auf welcher Plattform du das jetzt hier mitbekommst, guck nach dem Buch in den Shownotes, Gelassenheit für Eilige von Martin. Zeig's noch einmal rein. So sieht's aus. Im Gabal Verlag erschienen. Es ist leicht zu lesen. Es sind viele Stories und ich freue mich schon drauf, wenn der ein oder andere uns hier in die Kommentare reinschreibt. Mensch, ich habe den Martin noch ein bisschen besser kennengelernt. Oder die Geschichte mit seinem Sohn hier oder da fand ich total großartig im Buch. Martin, was würdest du jetzt noch abschließend gerne dem Zuhörer oder Zuschauer mitgeben, was dir noch wichtig ist? Was ist so eine Kernbotschaft, die du noch in die Öffentlichkeit senden möchtest?
Also, Patrick, mit dir zu plaudern macht unglaublich Spaß und ich denke, wir könnten das wahrscheinlich noch Stunden fortsetzen, weil wir ja auch in vielerlei Hinsicht ganz ähnlich gestrickt sind, große Schnittmengen haben, aber irgendwann muss natürlich auch in so einer Podcast-Folge mal Schluss sein und fällt mir es ein bisschen schwer, jetzt hier wirklich eine Auswahl zu treffen, aber ich möchte es natürlich trotzdem tun. Und das geht in diese Richtung, was ich vorhin mit Trigger-Detoxing bezeichnet habe. Also einfach dem, was uns aufregt, auch so ein bisschen diesen Alarmismus zu nehmen. Ja, und ich habe vor vielen Jahren mal was gelesen und das hat mich sehr berührt, auch wenn es gar nicht so dramatisch jetzt vielleicht zunächst mal rüberkommt. Also so sinngemäß, ja, ich rege mich nicht darüber auf, wenn ich dreimal täglich schmutzige Geschirr waschen muss, weil wir haben genügend zu essen. Ich rege mich nicht darüber auf, weil ich Berge von Wäsche zu waschen habe, weil ich was zum Anziehen habe. Aber ich rege mich nicht darüber auf, mein Haus aufzuräumen, das von spielenden Kindern durcheinander gebracht wurde, weil ich zwei gesunde Kinder habe oder wie auch immer. Und das war natürlich jetzt aus Sicht einer Mutter oder eines jungen Vaters vielleicht formuliert, aber Das zeigt eben einfach in allem, was uns vielleicht im Alltag, im banalen Alltag belastet, steckt ja auch was Positives drin, was man eben auch sehen kann. Mensch, sind wir doch froh, dass wir es haben. Und einfach auch mal herzugehen und zu sagen, hey, das ist nicht Stress. Und ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele von uns zu. 80, 90% von dem, wo wir den Stempel Stress drauf drücken, das ist kein Stress. Das ist das normale Leben. Ja, und das ist vielleicht auch nur zum Schluss einfach nochmal so ein Impuls in der Situation, in der du dich aufregst, wo du denkst, oh nee, sich einfach mal herzugehen und sagen, hey, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt nur mal hergehe und sage, das ist kein Stress, das ist das normale Leben. Und wem auch immer ich diesen Tipp gegeben habe oder dieses Mini-Werkzeug empfohlen habe und ich dann so Feedback bekommen habe, ist ja nicht entspannt, das ist der Kracher. Das klingt so Abrisskalendermäßig oder so einfach, aber zugleich so wahnsinnig mächtig, auch mal diesen Alarmismus, dieses, ne, das rauszunehmen, sagen, hey, das gehört halt mit dazu. Ja? Oder auch nochmal bezogen, letzte Bemerkung, jetzt, klar gibt es auch gerade mit dem Paul jetzt, ja, viele Situationen, du willst morgens weg, weil du einen Termin hast und der rutscht mit seinem Bobbes, der geht einzelne Treppenstufe runter und macht und du denkst, alle, ja, und nächstes Mal denke ich mir, hey, und es dauert gar nicht lange, da würdest du dir wünschen, du hättest noch so ein Würmchen zu Hause, der das machen würde und dann wird es dir fehlen, ja? Und ruckzuck ist das jetzt nicht Stress, sondern ein schöner Moment, an den man sich erinnern kann.
Auch das wieder so in deinen Abschlussworten eine wahnsinnig wichtige und großartige Technik, finde ich, sich in dem Moment zu vergegenwärtigen, dass ich in einigen vielleicht Momenten, vielleicht aber auch Jahren dafür dankbar sein werde, dass ich gerade das jetzt hier erleben darf. Da spielt das Kind auf der Treppe und hält mich davon ab, schnell genug zu meinem Termin zu kommen. Ich könnte mich darüber ärgern. Ich kann mich aber auch darüber freuen, dass ich diesen Moment geschenkt bekam, der in meinem inneren, sagen wir mal, Museum meines Lebens ein Bild bleiben wird, wo ich in ein paar Jahren drüber nachdenke und sage, war der Moment nicht geil und wert, dass ich 2 Minuten zu spät zum Termin kam? Ganz, ganz lieben Dank, lieber Martin. Professor Dr. Martin Däfler war zu Gast in der heutigen Folge des Podcasts Happy Erfolgreich im Business und Leben. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat heute, bitte gib uns ein Like, abonniere den Kanal, drück die Glocke, kommentiere, je nachdem, auf welcher Plattform du jetzt diesen Podcast gehört oder geschaut hast. Und mach es bitte jetzt, denn alles, was wir nicht sofort machen, vergessen wir gewöhnlich. Jetzt kommentieren, Sternchen, Like und wenn du anderen Menschen eine Freude machen möchtest, die auch mit Stress zu kämpfen haben und öfters mal die Gelassenheit verlieren, schenk ihnen diese Podcast-Folge, indem du sie teilst mit ihnen per WhatsApp, per Messenger, per E-Mail, whatever. Und hab einen happy erfolgreichen Tag, denn happy erfolgreich ist das Leben leichter. Mit mehr Leichtigkeit bist du erfolgreicher. Whatever Erfolg für dich bedeutet im Leben. Lieber Martin Däfler, ganz herzlichen Dank für das Interview heute. Es war mir eine große Freude. Und lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, dir einen wunderschönen Tag.